ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Diesmal ist es Lachsfilet im Gemüsepäckchen.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Heute soll es hier um Arthrose gehen. Grob übersetzt heißt das Gelenkverschleiß. Wie sich die Schmerzen durch Ernährung lindern lassen, darüber spreche ich heute mit Ernährungsdoc Silja Schäfer. Hi Silja.
Hallo Julia.
Erstmal bin ich jetzt gespannt, was du mir hier heute als Überraschung mitgebracht hast. Vor mir stehen so Schälchen mit Pülverchen drin.
Ja, du darfst hier gerne mal dran riechen oder schmecken tatsächlich. Es sind drei verschiedene, auch wenn sie alle drei gleich aussehen. Also man sieht hier so braune,
braunes Pulver. Weitem.
Ja?
Mhm. Das ist Kumin, also Kreuzkümmel.
Ganz genau.
Mhm.
Guck mal, ich hatte hier noch Nummer zwei.
Ja. Also.
Ja, großes Kreuzworträtsel.
Ja. Irgendwie riecht das ein bisschen nach Muskatnuss, aber nicht ganz so stark.
Ja, probier mal das, die Nummer 3 parallel. Ja.
Nee, das ist Muskatnuss.
Genau.
Okay. Was kann das denn dann sein? Ich komme nicht drauf.
Ja, es ist natürlich getrocknet. Mhm. So, wenn du es jetzt frisch riechen würdest, dann würdest du es sofort merken.
Okay.
Das ist Koriander.
Ach. Ja, das riecht wirklich ganz anders als der frische.
Ja.
Das ist ja verrückt.
Ja.
Okay.
Aber diese drei tollen Gewürze, die haben eben so schöne entzündungshemmende Eigenschaften, dass wir sie als natürliches Schmerzmittel einsetzen können. Gerade eben diese Mischung aus den dreien, Kreuzkümmel, Muskat und Koriander, kann Schmerzen wunderbar lindern. Also man nimmt das 1:1:1, also alle drei in gleichen Mengen. Also kann man entweder schon so kaufen als Gewürzkombination oder man kauft die einzelnen Gewürze und packt sie selber zusammen im Mischungsverhältnis eben mit gleichen Anteilen. Und dann gilt es, 1 bis 2 Messerspitzen am Tag entweder irgendwo ins Müsli einzugeben oder in Joghurt oder über den Salat, also wo man auch immer möchte. Und dann kann man die schöne lindernde, schmerzlindernde Eigenschaft dann wunderbar bemerken.
Okay, wow. Im Müsli kann ich mir das jetzt nicht so gut vorstellen, aber im Salat durchaus, ja, doch, auf jeden Fall. Also das finde ich ja wirklich interessant. Das muss ich mir mal merken, wenn ich demnächst mal Schmerzen habe, dann einfach, was war das jetzt? Koriander, Muskatnuss und Kumin zusammenrühren und das essen. In irgendeinem leckeren Essen.
Ja, Curry natürlich. Curry ist so das klassische Gericht dann dafür. Und
ja,
wir haben
stimmt.
noch viele, viele andere schöne Gewürze. Also auch Chili oder Ingwer, Zimt. Also alles tolle Gewürze, die uns bei unserer Gesundheit helfen und unterstützen. Aber die drei bei Arthrose, der Top-Tipp schlechthin.
Also Gewürze gegen Arthrose, das finde ich ist wirklich schon mal ein guter Tipp. Aber in dieser Folge wird es auch um Hunger und Sättigung gehen. So viel kann ich, glaube ich, schon mal verraten. Das alles waren große Themen von Andreas Kirsten, als er vor rund 5 Jahren das erste Mal zu den Ernährungsdocs aufs Praxisboot kam.
Die Ernährungsdocs Akte.
Aber immer irgendwas. Schmerzfrei bin ich nie. Und meine Sorge ist natürlich dahingehend, dass ich irgendwann mal noch eingeschränkter bin und dann womöglich im Rollstuhl lande.
Das waren die Sorgen von Andreas Kirsten. Da er seine verstorbene Frau vorher viele Jahre lang pflegen musste, weiß der damals 65-Jährige, wie es ist, wenn man irgendwann auf fremde Hilfe angewiesen ist. Und damals, also kurz bevor er sich bei den Ernährungsdocs beworben hat, hat er einfach Angst gehabt, dass es ihm in naher Zukunft genauso gehen wird.
Genau, es war ein wirklich harter Fall. Denn bei ihm ging es nicht nur um ein Gelenk, sondern nahezu der ganze Körper war bei ihm betroffen. Also sowohl Schulterbereich als auch Rücken und Knie und Fußgelenk. Also überall war die Arthrose zu sehen und für ihn auch ganz extrem zu spüren. Also wir sprechen dann von einer Polyarthrose, also wenn viele Gelenke beteiligt sind. Und der ein oder andere, der uns jetzt hier zuhört, der wird das auch nachvollziehen können. Denn 5 Millionen Menschen in Deutschland haben dieses Problem.
Das finde ich nicht wenig und ich finde, das klingt auch wirklich ziemlich heftig. Also wenn ich mir vorstelle, dass einfach der ganze Körper wehtut, furchtbar. Magst du mal erklären, was genau in den Gelenken passiert, wenn man Arthrose hat?
Also dazu muss man einmal sagen, was Gelenke sind. Also Gelenke sind Verbindungen zwischen zwei Knochen, die aufeinandertreffen.
Damit wir uns bewegen können.
Damit wir uns bewegen können, genau. Damit die Beweglichkeit überhaupt da ist. Und so ein Gelenk ist so aufgebaut, dass eben Knochen auf Knochen trifft. Und das Ganze dann umhüllt ist von einer Gelenkkapsel, die schützt das Ganze. Und weil Knochen auf Knochen aber ein bisschen ungünstig ist und eben, auch laut wäre tatsächlich, ist es überzogen mit einer Knorpelschicht, eine elastische Knorpelschicht, die eben da den Knochen auch schützt. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen wie so ein Filzgleiter unter Stühlen oder unter einem Möbelstück.
Damit der Boden nicht verkratzt, ne?
Ganz genau. Und das ist eben bei unseren Gelenken auch so, weil die Knochenhaut sehr empfindlich ist und auch schmerzempfindlich, können wir sie dadurch schützen. Und manchmal ist auch noch ein Meniskus dazwischen oder Diskus dazwischen. Und von einer Arthrose sprechen wir eben immer dann, wenn eben dieser Stoßdämpfer, wenn eben Knochen auf Knochen kommt und es dann zu einer fortschreitenden Zerstörung des Gelenks kommt.
Also das heißt, der Knorpel geht quasi kaputt. Und warum geht der kaputt?
Sicher ist, dass es nicht so einfach ist. Also man kann sagen, Arthrose, viele sagen eben reiner Verschleiß, Gelenkverschleiß. Aber wahrscheinlich ist das Problem damit noch gar nicht so richtig beschrieben. Also es ist meistens eher so ein Zusammenspiel von mehreren Dingen. Also wir sagen dann multifaktoriell. Also wir haben einmal genetische Faktoren, die das Ganze eben triggern können. Angeborene Gelenkfehlstellungen könnten das Ganze triggern. Oder eben, wenn man einen Unfall hatte. Das sind Dinge, die wir eben nicht selber in der Hand haben, an denen wir nichts ändern können. Und trotzdem wissen wir aber mittlerweile, dass es eben auch beeinflussbare Faktoren gibt. Also wie Übergewicht, wie Adipositas, wie die falsche Ernährung. Dass das alles eben auch Risikofaktoren darstellt für so eine Arthroseentstehung. Also zum einen, klar, man kann sich's vorstellen, zu viel Gewicht ist eine immense Belastung für die Knochen, für das Gelenk. Aber es kommt dann vielleicht auch noch die falsche Ernährung dazu, die Entzündungen auslösen kann.
Genauso war es ja dann auch bei Andreas Kirsten. Der hat seine Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, das ist ja so eine gängige Methode, durchgehend mit 7 beschrieben. Also durchgehende Schmerzen mit einer 7, das finde ich schon ziemlich heftig. Und Ausreißer wirklich bis zu einer 9, also fast das Höchste, was man sich so vorstellen kann. Das schränkt ja im Alltag auch total ein.
Bei unglücklichen Bewegungen im Garten oder sonst was geht ein Schießen durchs Kniegelenk, das tut dann wahnsinnig weh.
Ja, und früher hat er sogar Handball gespielt. Ja, also das ging auch nicht mehr. Er hat es dann noch als Trainer versucht. Aber auch das musste er später aufgeben. Und sowas Alltägliches wie Gartenarbeit mit Schmerzen verbunden macht eben auch keinen Spaß.
Nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Und wie seid ihr das angegangen dann bei ihm?
Ich habe ja gerade schon gesagt gehabt, Übergewicht ist ein ganz großer Faktor, der die Arthrose fördern kann. Das hat vor allem dann mit der Fettverteilung auch zu tun, denn durch diese falsche Ernährung, dadurch ist das Übergewicht entstanden und damit eben auch das Fett im Bauch, welches rund um die Organe liegt, also unser viszerales Fett. Und wir wissen eben mittlerweile, dass dieses viszerale Fett Entzündungsbotenstoffe bilden kann, also richtig wie ein eigenständiges Organ. Und das sind zum Beispiel die Adipokine, als Hormone, aber auch richtig reine Entzündungsfaktoren und die können dann die Knorpelstruktur übers Blut eben, also beziehungsweise die Fettzellen produzieren diese Stoffe, die werden dann ans Blut abgegeben und können dann eben überall im Körper hingelangen, unter anderem dann eben auch an jedes Gelenk, das wir uns vorstellen können und dann direkt die Knorpelstruktur auch schädigen. Also wie gesagt, also früher dachte man eben, es ist ein rein mechanischer Verschleiß. Und mittlerweile wissen wir aber, dass eben auch eine ganz große metabolische Komponente mit dabei ist. Also und das möglicherweise hat sogar den größeren Einfluss auf die Arthrose.
Wahnsinn, also ich finde, das muss man sich nochmal klar machen. Es geht hier nicht nur um irgendwie Bewegung und Belastung durch Gewicht, sondern dass eben auch durch das Bauchfett Entzündungsbotenstoffe direkt freigesetzt werden. Das finde ich wirklich nochmal sehr eindrücklich. Also war ganz klar, bei Andreas Kirsten mussten vor allem erstmal ordentlich Kilos runter.
Ja, also er musste Gewicht verlieren. Und ja, das ist eben das Schöne, dass wir es selber in der Hand haben, ob wir entzündungsfördernd essen oder eben nicht. Ja? Und das hieß für ihn, ran an die antientzündliche Ernährung.
Ja, das habe ich schon mal öfter von euch gehört. Da bin ich gleich nochmal gespannt, was das so alles bedeutet. Also eine Ernährung quasi, die schützend auf die Gelenke wirken kann. Und was habt ihr denn bei ihm, bevor ihr dann die antientzündliche Ernährung macht, müsst ihr erstmal gucken, was läuft denn da überhaupt schief? Was habt ihr im Ernährungsprotokoll bei ihm dann gefunden?
Ja, beim Status quo ist uns eigentlich sofort ins Auge gesprungen, dass Andreas Kirsten eben viel zu viel Fleisch gegessen hat. Ja, also Fleisch, ich möchte es ja gar nicht zu negativ betitulieren, aber natürlich haben wir auch gute Dinge im Fleisch, das Eiweiß, den Eisen, Vitamin B12. Aber in seinem Fall war es eben ein Übermaß, welches er verzehrt hat. Und das hat ihn wahrscheinlich mit krank gemacht. Und das waren vorwiegend bei ihm eben verarbeitete Fleischprodukte, Würstchen, Sülze, Schinken, Salami haben wir da gefunden. Ja. Und da muss man ganz klar sagen, hier lieber Finger weg von diesen Dingen, gerade wenn ich so schlimm unter Arthrose leide. Also Fleisch war damals bei ihm tatsächlich fast sein täglich Brot. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Und ja, das war tatsächlich das Hauptproblem.
Aber apropos tägliche Brot, von dem Brot gab es ja auch zu viel oder vor allem das Falsche, ne?
Genau, also das waren dann vorwiegend die Weißmehlprodukte, also helles Brot, helle Brötchen, helle Nudeln. Und das fördert eben potenziell auch wieder Entzündungen. Also jetzt haben wir schon die zweite Komponente, die ihn da krank gemacht hat. Und was das Ganze noch sozusagen getriggert hat oder noch verschlimmert hat, war eben dadurch durch die Weißmehlprodukte ausgelöster Heißhunger. Ja, er hat einfach viel zu viel gegessen. Und zwar auch aus dem Grund, weil er einfach selber nicht mehr gespürt hat, wann genug ist. Ja, also aufgrund dieser Achterbahnfahrt kam alles durcheinander.
Das hat er ja auch im Film ganz gut beschrieben.
Weiß nicht, wann ich satt bin. Ich esse nach Geschmack. Wenn es mir schmeckt, dann esse ich mehr. Wenn es mir nicht schmeckt, dann esse ich trotzdem mehr.
Okay. Ja, also so ein bisschen kann ich das auch verstehen. Aber das war ja auch der Grund, warum seine Lebensgefährtin Petra am Anfang ziemlich unsicher war, ob er jetzt diese Ernährungsumstellung überhaupt durchhält, ne?
Ja, da mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen. Dann hat er auch schon versucht, mehrere Diäten zu machen. Damals Weight Watcher, das hat wohl auch geholfen. Jetzt haben wir Low Carb schon mal ausprobiert, aber es hält er dann auch alles nicht durch.
Genau, und das ist natürlich ein großes Problem, immer dieses Durchhalten. Mhm. Ich glaube, da können auch viele ein Lied von singen. Und sein Problem war unter anderem eben auch, dass er in der Vergangenheit häufig aus Frust gegessen hat. Mhm. Ja, also ohne richtig Hunger zu haben. Und das, wie gesagt, kann den Körper ganz schön durcheinander bringen. Und das Gemeine ist eben, je mehr ungesundes Fett sich ansammelt, im vor allen Dingen Bauchraum, desto schwerer wird es dann irgendwann auch eben aus hormonellen Gründen überhaupt mehr auf dieses Sättigungsgefühl zu hören oder es überhaupt zu empfinden. Also es ist so ein richtig fieser Teufelskreis, der dann entsteht.
Ja, absolut. Was war denn jetzt eure Strategie bei Andreas? Also wie sollte er überhaupt sein Hunger- und Sättigungsgefühl wiederentdecken, wiederfinden?
Also ganz klar durch mehr Struktur. Er brauchte feste Mahlzeiten innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens. Und wir haben ihm also empfohlen, nur noch zweimal am Tag zu essen, ja, vollständig auf Snacks zu verzichten und zwischen den Mahlzeiten eben eine große Pause zu lassen. Und er hat den Vorschlag des Intervallfastens eben bekommen und über die Nacht mindestens 12 bis 16 Stunden nichts zu essen, weil eben diese Fastenphase entzündungshemmend wirkt und die Fettverbrennung ankurbelt. Also das Fett, was wir ja nicht haben wollten, damit das eben nicht diese Entzündungsbotenstoffe bildet. Und dann ist natürlich auch noch ganz wichtig, was gegessen wird. Mhm. Es reicht eben nicht nur weniger zu essen und seltener zu essen, also auch nicht nur zwei Mahlzeiten, sondern natürlich auch die Auswahl der Lebensmittel ist wichtig. Also bei ihm gerade ja Stichwort Fleisch. Mhm. Ja. Für ihn hat es eben bedeutet, mehr Lebensmittel, die entzündungshemmend wirken, sollte er essen und die den Magen gut füllen und langsam verstoffwechselt werden.
Also entzündungshemmend sind ja diese Gewürze, die wir hier stehen haben, die füllen natürlich aber den Magen nicht, aber Gemüse, oder?
Ja, Gemüse, das füllt schön den Magen, gerade kalorienarmes Gemüse, also Salate auch. Und eben Gemüse hat, Gott sei Dank, entzündungshemmende Stoffe. Ja, die Antioxidantien und auch viele Vitamine, Mineralien, auch Vitamin C kann Entzündungsprozesse eben zurückschrauben. Und dabei kommen dann unser Lieblingsgemüse, was dann nicht so 100% zum Gemüse zählt, was man immer extra zählen könnte, sind dann eben die Hülsenfrüchte. Und die sind mal wieder ganz, ganz wichtig. Gute Öle natürlich auch. Natürliche Gewürze, wie du gerade angesprochen hast. Neben diesen dreien gibt es auch noch viele andere schöne Gewürze. Also Chili, Zimt, kann man auch alles nutzen. Das waren dann die Empfehlungen, die er von uns an die Hand gekriegt hat.
Ja, und diese Therapieempfehlung bei Arthrose und auch die geeigneten Lebensmittel im Detail verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr dann ganz in Ruhe auch nochmal nachgucken über antientzündliche Ernährung oder beziehungsweise die Logi-Ernährung, die automatisch auch antientzündlich ist. Haben wir übrigens in Folge 8 über Parodontitis gesprochen. Hört da gerne mal rein, ist auch sehr spannend.
Und übrigens gibt es noch einen Trick, den wir anwenden, wenn wir eben wollen, dass die Fleischfanatiker unseren Patienten sich an mehr Pflanzenkost herantrauen. Ich habe es gerade gesagt schon, es ist nämlich der Hülsenfrüchte-Joker. Und das haben wir auch bei Andreas Kirsten gemacht und ihm direkt was zum Probieren gegeben, damit wir ihn schneller überzeugen konnten.
Sehr gut.
Und also bitte, bitte ausprobieren, weil fast jeder Fleischfan lässt sich davon überzeugen, dass auch fleischlose Rezepte schmecken können. Aber man muss ihnen eben was anbieten, was tatsächlich so ein bisschen fleischartig nicht nur aussieht, sondern auch schmeckt. Und da können wir, oder da nehmen wir immer sehr gerne Linsen oder Bohnen als Bratling oder, wie in seinem Fall, eben als tolle Linsen-Bolognese.
Lecker. Also diese Bratlinge, die zerfallen bei mir leider immer. Das kriege ich irgendwie noch nicht so richtig hin. Aber Linsen-Bolognese klingt irgendwie einfach und auch total lecker. Und war ja auch wirklich ein guter Trick. Das Rezept findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und das hat Andreas Kirsten dann auch zu der Linsen-Bolognese-Soße gesagt.
Lecker. Sehr gut. Also man schmeckt kaum Unterschied zum Fleisch, muss ich sagen. Also wenn das so in der Form weitergeht, dann habe ich also, glaube ich, überhaupt gar keine Bedenken, dass das irgendwie zum guten Ergebnis führt am Ende des Tages.
Wie hat er das Ganze dann insgesamt durchgezogen? Wie ging es ihm beim Abschlusscheck?
Er hat fast 10 Kilo abgenommen. Ja? Wow. Und seine Essgewohnheiten wirklich radikal und nachhaltig umgestellt. Also er ist dran geblieben. Also wirklich Wahnsinn.
Ich habe in der ganzen Phase, ich glaube, zweimal, dreimal noch eine Wurst gegessen, wenn ich beim Fußball war. Gehört dazu ein Bier und Wurst, aber das war auch alles.
Ja, das kann man schon verstehen. Die Stadionwurst, wer kennt sie nicht? Aber dass er das ansonsten so eisern durchgezogen hat, da hat er wirklich selbst nicht mitgerechnet.
Ja, du sagst es. Aber er hat sich drauf eingelassen und wirklich diese guten Erfahrungen damit dann machen können. Ja? Und denn dieses ganze Essen oder dieses Andersessen hat dann eben dazu geführt, dass deine Tankanzeige, so will ich es mal nennen, in seinem Magen wieder besser funktioniert hat. Er dadurch wieder ein Sättigungsgefühl entwickelt hat, ein Hungergefühl entwickelt hat und merken konnte, wann er wirklich, wirklich satt ist.
Das funktioniert wesentlich besser als vorher. Ich lasse auch mal stehen und ich habe auch einen Moment, wo ich dann sage, jetzt muss ich was essen. Also dieses Hungergefühl ist in der Tat wieder da. Das hatte ich vorher ja so gut wie gar nicht mehr. Und insofern hat es auch an der Stelle einiges gebracht, die ganze Umstellung.
Also prinzipiell muss man schon sagen, heilen können wir eine Arthrose nicht. Ja, aber der Knorpelschaden, der bleibt. Aber wir konnten eben deutliche Erfolge erzielen anhand von der Beweglichkeit, vom Entzündungsgrad, von den Schmerzen her. Da hat er schon einen enormen Sprung gemacht. Und das glaubt mir meistens keiner, wenn ich das erzähle. Er konnte sogar wieder mit seiner Partnerin Petra Tango tanzen. Ja, und seine Schmerzen hatten sich auf der Schmerzskala verbessert von, du hast es vorhin erwähnt, 7 bis 9 ursprünglich, auf 2 bis 3.
Ja, und ob das so geblieben ist, das habe ich Andreas natürlich persönlich gefragt und habe ihn angerufen. Wie geht's Ihnen?
Gut soweit. Die Knochen sind halt, wie sie sind. Also ist in der Tat so, dass ich in dieser Phase von 2021 bis Ende 2022 viel mehr mit Entzündungen zu tun hatte, ja, gerade auch in den Gelenkbereichen, als ich es jetzt gerade habe. Also ich merke da eine deutliche Besserung wieder. Auch die Beweglichkeit wird natürlich wieder besser jetzt. Das war eine Zeit lang auch wieder relativ eingeschränkt. Die Reaktion des Körpers ist also eindeutig.
Ja, also das sehen wir eben sehr häufig. Natürlich gibt es so Auf und Abs. Es gibt Lebenszyklen, die dann wieder nicht so ideal laufen. Aber er hat selber gesehen und gemerkt, das Handwerkszeug hat er gelernt.
Und er hat es auch genutzt dann wieder, ne?
Er hat es dann wieder genutzt und prompt auch wieder eine Besserung empfinden können. Ja? Also genau das wollen wir. Natürlich wäre es schöner gewesen, er hätte es ganz durchgezogen. Aber das ist schon ein toller Erfolg, dass er auch wieder zurückgefunden hat.
Ja, bei ihm war privat wirklich sehr viel an Umbruch mit Umzug und so weiter und so fort. Ne, das sind dann ja häufig diese Phasen, wo es eben was schwieriger ist, sich an die Ernährung zu halten, wenn es eben stressig ist. Aber ich finde das wirklich auch wieder eindrücklich, dass diese Selbstbefähigung, die ihr einfach euren Patienten und Patientinnen mitgebt, dass die so nachhaltig wirkt, das finde ich immer wieder spannend und sehr beeindruckend. Also ja,
das freut uns natürlich auch, weil natürlich der Patient selber oder die Patientin, das sind diejenigen, die es umsetzen müssen.
Ja, eines seiner Lieblingsrezepte, das stellen wir euch natürlich am Ende des Podcasts vor. Und jetzt wollen wir uns aber diesem wichtigen Thema widmen, das ja auch bei Andreas ein großes Problem war, nämlich Hunger und Sättigung.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Silja, eigentlich klingt das ja erstmal ganz einfach. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Wenn ich genug habe, dann bin ich satt. Wieso funktioniert das bei manchen Menschen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch nicht so gut drin und esse auch oft über den Hunger hinaus.
Also das Interessante ist ja, wenn wir uns die kleinen Kinder angucken, da funktioniert das noch ganz hervorragend. Mhm. Ja, aber im Laufe der Zeit verlernen wir das, weil es dann, also gerade Hunger und Sättigungsgefühl, eben keine rein körperlichen Empfindungen meistens mehr sind, sondern häufig dann auch die Psyche eine Rolle spielt.
Also sowas wie, dass ich jetzt in stressigen Situationen Heißhunger bekomme oder vielleicht auch gar keinen Hunger mehr spüre, weil ich so viele andere Dinge im Kopf habe.
Ja, ja, ganz genau. Also ich glaube auch, dass das sehr viele kennen. Ja? Und echter Hunger bedeutet eben, dass meine Körperzellen Nährstoff und Energie brauchen. Wir sprechen dann auch vom Nährstoffhunger. Das ist eigentlich der Hunger, also den wir als Hunger bezeichnen. Aber Hunger kann eben auch entstehen, wenn ich was Leckeres sehe, rieche, schmecke und ganz klar, wie gerade angesprochen, natürlich aus emotionalen Gründen. Gerade so Seelenhunger ist ein ganz häufiges Thema. Denn wir wissen einfach, Essen kann leider eben dann sehr ungesund werden mit viel Zucker und viel Fett. Und gerade Zucker und Fett, diese ganz gemeine Kombination, die regt eben Glückshormone in unserem Belohnungszentrum an. Und dann haben wir den Salat, dass das immer wieder getriggert wird.
Ja, das hat dann ja fast so einen Suchtfaktor, ne? Also ich glaube, das sind ja fast ähnliche Prozesse. Und wie kann ich jetzt rausfinden, was für eine Art von Hunger ich gerade spüre?
Also als allererstes, und das sage ich immer wieder, wäre mein Tipp, erstmal ein großes Glas Wasser zu trinken. Ja? Viele Menschen verwechseln nämlich tatsächlich Hunger mit Durst. Ja. Wenn der Hunger also nach dem Trinken immer noch da ist, also ein paar Minuten darf man dann schon warten, dann lohnt es sich mal kurz innezuhalten und zu überlegen, in sich reinzuhören. Also ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, lohnt sich aber, sich wirklich mal selber die Frage zu stellen, warum will ich jetzt eigentlich gerade überhaupt was essen? Ja, ist es wirklich reiner Appetit, also Lust drauf? Oder will ich mich vielleicht belohnen? Oder ist mir langweilig? Oder habe ich eben wirklich diesen echten Hunger, diesen Nährstoffhunger? Und tatsächlich, auch da sage ich, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen Aufwand ist, lohnt es sich immer so ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Also wirklich alles zu, wir sagen, verschriftlichen. Je bewusster einem wirklich wird, wieso man Hunger hat, desto besser kann ich natürlich auch darauf reagieren und dann das Richtige tun.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so richtig hungrig bin, dann habe ich gar keine Zeit zum Innehalten. Dann muss ich auch wirklich, ich sag's jetzt mal, wie es ist, ja, zum Wohlergehen meines sozialen Umfeldes ziemlich schnell irgendwas zu mir nehmen, sonst werde ich nämlich wirklich hangry.
Ah ja, ja, da hast du ja einen schönen Begriff gewählt, der das Ganze beschreibt. Hangry sein, also eine Mischung aus hungry, hungrig, und angry, wütend. Das ist tatsächlich was ganz Natürliches. Also wenn der Körper eben merkt, dass der Blutzuckerspiegel absinkt, dann sind wir wieder in dieser Stressmühle. Ja, dann werden Stresshormone ausgesendet und die machen hungrig. Manchmal gibt es auch körperliche Symptome, dass ich eben so zittrig werde oder vielleicht sogar Herzrasen kriege. Und die sorgen eben dafür, dass ich angespannter bin. Und gerade wenn ich dann sowieso schon gestresst bin, dann kann das Ganze zu einer explosiven Mischung werden.
Also das wäre dann wirklich ein Zeichen für echten Hunger.
Würde ich nicht unbedingt so sagen. So, ein Blutzuckerabfall hat ja nicht immer damit was zu tun, dass der Körper wirklich noch mehr Energie braucht. Also es kann auch sein, dass du vorher eben zu viel schnelle Zucker gegessen hast. Also schnelle Kohlenhydrate oder einfache Kohlenhydrate wie Süßigkeiten, wie Weißmehlprodukte. Wenn ich die esse, dann steigt, wie gesagt, der Blutzucker schnell an, auch das Insulin sehr schnell und dann folgt der Crash auf den Fuß. Und tada, schon sind wir wieder hungrig oder sogar hangry.
Okay, also ich merke irgendwie, Hunger ist schon ziemlich kompliziert. Aber was ist denn mit dem Gegenspieler, also Sättigung? Da würde ich jetzt mal denken, wenn ich satt bin, dann sagt mir mein Gehirn das schon. Und bei mir funktioniert das ja, habe ich eben schon gesagt, leider auch nicht so gut. Oft esse ich dann mehr, wenn es mir schmeckt. Und ich bereue das dann auch eine Stunde später sehr.
Ja. Tja, also liebe Julia, so ist es auch. Nicht nur der Hunger, auch das Sättigungsgefühl ist ein sehr komplexes Zusammenspiel von mehreren Komponenten. Also auch da sagen wir multifaktoriell. Das Sättigungsgefühl entsteht im Gehirn und soll dem Körper ja eigentlich signalisieren, du hast jetzt genug, du kannst jetzt aufhören. Und damit das Gefühl eben entstehen kann, braucht es ganz, ganz viele Informationen aus dem gesamten Körper. Also überall hat das Gehirn seine Fühler und Messgeräte, wenn man es so nennen will, um das Ganze beurteilen zu können.
Und wo sitzen die dann so, diese Fühler? Also Magen zum Beispiel?
Ja, auch. Also der Magen zum Beispiel, der hat sogenannte Mechanorezeptoren. Also sprich, die Menge, die wir essen, hat Einfluss darauf, wie sehr der Magen eben gedehnt wird. Also die Magenwand, wenn die gedehnt wird, hat sogenannte Fühler oder Rezeptoren in der Wand. Und die nehmen dann wahr, dass eben Essen da ist oder was gekommen ist. Und dann signalisiert es, der Magen ist voll. Und dieses Signal geht dann ans Gehirn und sagt, reicht.
Also könnte eben auch, es könnte der Magen auch voll sein und wir satt sein, wenn wir ganz viel Wasser trinken.
Nein, also so einfach ist dann leider nicht. Also wenn wir uns das so bildlich vorstellen, wenn ich eben was trinke, dann wird der Magen ja nicht so richtig gedehnt, sondern es rauscht eigentlich so fast durch. Ja? Wichtig für so ein nachhaltiges Sättigungsgefühl ist eben natürlich auch die Menge, aber eben auch, was wir dann zu uns nehmen. Ja? Also wenn ich jetzt an die Menge denke und den Magen, dass der gedehnt wird, sowas wie ein Salat vorneweg. Das wäre was Großartiges. Aber es sind eben nicht nur diese Dehnungsrezeptoren, die ein Signal geben, sondern eben auch ein Signal von Rezeptoren, die Nährstoffe messen. Mhm. Ja, also sprich, wir haben zum Beispiel Rezeptoren im Darm und in der Leber, die eben die Nährstoffe messen, also das, was ich gegessen habe, die Qualität. Und wenn dann alle Informationen beim Gehirn angekommen sind, also sowohl die Menge als auch den Inhalt der Nahrung, erst dann kann es eben zum guten Sättigungsgefühl kommen.
Ja, deshalb dauert das, glaube ich, auch einfach ein bisschen länger. Wie kann es denn sein, dass dieses Gleichgewicht von Hunger und Sättigung bei manchen Menschen so massiv gestört ist, wie wir es auch gerade eben schon mal besprochen haben?
Es bleibt kompliziert. Es gibt nämlich auch da mehrere Gründe. Natürlich wieder als erstes die psychische Komponente. Ja, die dürfen wir niemals außer Acht lassen und ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt bei den meisten von uns. Das zweite ist eine Diät, bei der wir uns eben bewusst zum Hungern gezwungen haben, kann das System durcheinander bringen. Auch ganz, ganz häufig. Manche haben ja schon richtig Diäterfahrung. Ja. Und das dritte sind Medikamente, wie zum Beispiel Antidepressiva, die eben auf unsere Gehirnstrukturen wirken oder eben auch Cortison als Tabletten oder Medikamente haben dann eben Einfluss auf Hunger und Sättigung. Und, also wenn ich Medikamente nehmen muss, sind es ja häufig auch Krankheiten, weshalb ich das nehme. Auch Krankheiten können dann eben zum Durcheinander führen, wie eine Essstörung, wie eine Depression. Hormonelle Störungen können das machen, aber auch die Adipositas.
Ja, bei Adipositas ist das ja, glaube ich, so wirklich so ein richtig sich negativ verstärkender Prozess, ne?
Richtig. Und da lohnt es sich jetzt mal ganz aufmerksam zuzuhören, denn es ist ein bisschen kompliziert. Man muss einmal mitdenken. Das Problem beim krankhaften Übergewicht ist eben, dass die Fettzellen ein bestimmtes Hormon produzieren. Das ist das Leptin. Die Fettzellen produzieren dieses Leptin, geben das dann ins Blut ab und über die Blutbahn gelangt dann dieses Leptin ins Gehirn. Und es ist eigentlich was Positives, denn die Fettzellen sind gefüllt wunderbar. Das Leptin wird ausgeschüttet und das Leptin geht ins Gehirn und sagt eben, hey, ich komme jetzt gerade hier aus den Fettzellen, da unten ist voll, du kannst jetzt aufhören zu essen, brauchst jetzt keinen Hunger mehr zu haben. Also eigentlich was Positives. Aber wenn das Gehirn jetzt die ganze Zeit überschwemmt wird mit diesem Leptin, weil ich eben so viele Fettzellen in mir habe, dass die ganze Zeit Leptin produziert wird und produziert wird und produziert wird und das Gehirn die ganze Zeit damit dann überschwemmt wird und immer diese Nachricht bekommt, sagen die Gehirnzellen irgendwann dann so, jetzt ist hier mal Schicht im Schacht, ich habe jetzt keine Lust mehr auf dich zu hören. Und es gibt die sogenannte Leptinresistenz. Also, dass dieses Signal, hey, eigentlich brauchst du gar nicht mehr weiter essen, dann gar nicht mehr gehört wird. Und das kennen wir zum Beispiel auch beim Diabetes, die sogenannte Insulinresistenz, wo es dann auch zu hormonellen Durcheinander kommt.
Okay, also ich finde, das ist wirklich nochmal sehr, sehr eindrücklich. Ja? Also das Gehirn, das drückt irgendwann einfach die Mute-Taste, weil es sagt so, reicht mir jetzt, nervt mich. Und das ist, dann ist ein Punkt erreicht, wo es wirklich, wirklich schlimm wird, weil man dann einfach permanent weiter ist, weil man es einfach nicht mehr merkt, ja, wann es zu viel ist. Also ich finde es auch, ist auch echt super gemein.
Ja, also es ist ein Teufelskreis, der zum einen gemein ist. Und man muss auch ganz klar sagen, dementsprechend, das ist der Grund, warum eben viele nicht mehr aufhören können zu essen. Mhm. Ja? Und da wird ja häufig gesagt, wenn ich auf der Straße jemanden sehe, der vielleicht übergewichtig oder adipös ist, dass man dann vielleicht im Kopf den Gedanken hat, jetzt hör doch mal auf zu essen, ist doch ganz einfach. Nee, so einfach ist es nämlich dann in dem Moment nicht. Aber die gute Nachricht ist, man kann diesen Teufelskreis durchbrechen. Ja? Es ist entscheidend, welche Lebensmittel ich zu mir nehme. Und es ist eben auch entscheidend, dass man wieder dieses Sättigungsgefühl erlernt, sage ich jetzt mal.
Ja, wir haben eben schon mal gehört, apropos welche Lebensmittel, ne? Also Lebensmittel, die eben zu Zucker umgewandelt werden, also einfache Kohlenhydrate, die machen eben durch diesen schnellen Blutzuckerabfall auch wieder super schnell hungrig.
Ja, genau. Und ein weiteres Problem ist, dass die vielen hochverarbeiteten Lebensmittel, die es zu kaufen gibt, eben häufig auch noch sehr, sehr viele Kalorien enthalten, also eine extrem hohe Energiedichte haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Fastfood denken, ja, also wenn ich jetzt so einen Burger von so einem Fastfood-Restaurant mir mal vorstelle, dann sind das häufig mehr als 300 Kalorien, bis zu 500 Kalorien sogar. Und wenn ich den Burger, aber das ist relativ wenig Masse, wenn ich den mal in der Hand zusammendrücken würde, ja, dann wäre der echt schwuppdiwupp im Mund verschwunden. Ja, und im Magen kommt er dann an und dann kommt aber nicht dieser Dehnungsreiz, ja, weil es eben so, doch so wenig Masse an sich ist, so eine geringe Menge. Und der Magen denkt sich dann, wie jetzt und jetzt, ich will mehr. Ja, und das bedeutet dann, dass ich doch viel mehr esse, als ich eigentlich brauche.
Ja, ich finde, auch wenn man sich mal so ein Weißbrötchen anguckt, ne, dafür, dass das einem an Nährstoffen nicht wirklich was bietet, hat das ja schon relativ viele Kalorien. Wenn ich mir dagegen so ein Porridge angucke, wo sehr viel drin ist, was vielleicht auch dann mehr Kalorien hat, je nachdem, wie man es zubereitet, das ist ja einfach ein wahnsinniger Unterschied. Ne? Es hat einfach viel mehr Nährstoffe und man bleibt einfach viel länger satt. Also selbst wenn es mehr Kalorien hat, bringt es mir einfach auch mehr. Und am Ende nehme ich trotzdem ab, wenn ich mich eben von sowas ernähre. Also kommen wir mal zu den Lebensmitteln, die besser sättigen als so ein Burger oder so ein Weißbrot. Was gehört denn dazu?
Also generell empfehlen wir ja immer ausgewogene Mahlzeiten. Das bedeutet eben zu jedem Essen, dass man alle drei Makronährstoffe auch abdeckt. Also sowohl die Kohlenhydrate, dann aber die richtigen, gesunde Fette und ganz wichtig Eiweiß. Ja, tatsächlich weiß man aus Studien, dass Energie aus Eiweiß ganz besonders satt macht. Und warum? Wahrscheinlich liegt es auch unter anderem daran, dass durch Eiweiß eben Hormone hergestellt werden, die dann für die Appetitregulation dann verantwortlich sind.
Eiweiß, das bedeutet Fisch, Fleisch, Milchprodukte, aber davon soll man ja auch gar nicht so viel essen. Es gibt nämlich auch pflanzliche Eiweißquellen. Vollkorngetreide ist, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Also da ist ja auch mehr Eiweiß drin als in Getreide, also in so Weißmehlprodukten, aber eben auch eure heiß geliebten und immer wieder betonten Hülsenfrüchte.
Genau, die Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide als pflanzliche Eiweißquellen, das sind wirklich wahre Supersattmacher. Aufgrund der Ballaststoffe, also dieser unverdaulichen oder schwer verdaulichen Pflanzenfasern, gibt es eben sehr viel Volumen dadurch im Magen-Darm-Trakt. Das heißt, der Magen wird gedehnt, wie wir es vorhin schon angesprochen haben. Der Darm wird gedehnt. Und dazu kommt noch, dass diese Ballaststoffe eben ganz hervorragendes Futter für unsere Darmbakterien sind. Und die spielen auch mit rein, ob mein Gehirn jetzt das Sättigungsgefühl bekommt oder nicht.
Ja, und die Blutzuckerregulation, die spielt dabei ja sicherlich auch eine Rolle.
Genau, also die schnellen Zucker, hatten wir ja gesagt, sind nicht so gut. Und da sind die Ballaststoffe eben auch wiederum gut, weil sie langsam verdaulich sind. Ja? Das heißt, der Blutzuckerspiegel, wenn ich Ballaststoffe zu mir nehme, und das kann eben während der gesamten Mahlzeit sein, es muss jetzt nicht, sind nicht nur Ballaststoffe, aber wenn was Ballaststoffhaltiges dabei ist, dann steigt mein Blutzuckerspiegel eben nur ganz, ganz langsam an. Und auch das fördert dann so eine schöne, langanhaltende Sättigung.
Wenn man jetzt eben kein gesundes Gefühl mehr für Hunger und Sättigung hat, was kann man dann machen? Wie geht man daran?
Tatsächlich kann man Andreas Kirsten da als Beispiel nehmen. Was vielen Menschen nämlich sehr gut hilft, ist Struktur. Aber was vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, dass auch Achtsamkeit beim Sättigungsgefühl eine sehr wichtige Rolle spielt. Und unser Körper ist einfach kein ICE. Ja? Der ist eher so ein Bummelzug, der seine Zeit braucht, der so alle Signale so auf dem Weg hin und wieder einsammelt, um dann später daraus ein Gefühl abzuleiten.
Bummelzug, finde ich süß. Was kann ich denn machen, um meinem Bummelzugkörper jetzt in Bezug auf Hunger und Sättigung wieder mehr Achtsamkeit zu schenken? Also sich Zeit nehmen, Essen genießen.
Genau, und kauen, kauen und nochmal kauen. Ja. Kauen ist so, so wichtig, denn der Kau- und Schluckprozess, da haben wir ja schon die ersten Signale, die der Körper losschickt, dann um dem Gehirn zu signalisieren, da kommt jetzt was. Und es dauert einfach seine Zeit. Also in der Regel sind es mindestens 15 Minuten, bei den meisten sogar 30 Minuten, die es dauert, bis der Körper wirklich weiß, ob er jetzt satt oder doch noch hungrig ist. Ja. Also das bedeutet wirklich langsam essen, Pausen machen, auch mal das Besteck komplett aus der Hand zu legen, zur Seite legen, in sich hineinhorchen, in sich hineinspüren auch mal, wie schmeckt das Essen eigentlich, wie fühlt es sich im Mund an, was macht der Hunger so. Bitte, bitte mal ausprobieren. Und was zusätzlich gut gegen falschen Hunger wirkt, sind natürlich Getränke. Ja, auch da ganz wichtig, keine süßen Getränke, dann sind wir wieder bei diesem schnellen Zucker. Ja, und Süßstoffe machen auch wieder hungrig. Also am besten bittere Tees trinken, grüner Tee, mein Lieblingstee, der Wermuttee mit seinen Bitterstoffen.
Dein Lieblingstee wirklich?
Mein absoluter Lieblingstee, mit dem ich mich immer unbeliebt mache. Aber die Bitterstoffe sind einfach so ein natürlicher Appetitzügler.
Also ich fasse nochmal zusammen. Die richtigen Lebensmittel sind natürlich super entscheidend und der Faktor Zeit, der hilft eben auch dabei, wieder das richtige Maß zu lernen. Und jetzt war wieder sehr, sehr viel Theorie und nach dem Theorieteil kommt bei uns ja auch immer die Praxis. Wir stellen euch jetzt ein Gericht vor, was auf gesunde Weise satt macht und auch noch gut bei Arthrose ist. Aber ich spreche mal eine Warnung vorweg aus. Es könnte möglicherweise beim Zuhören zu gesteigertem Appetit führen.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
So, ich hole mal hier unseren Korb raus. Die ganzen Zutaten, die du hier siehst, die gehören zum Lieblingsrezept mittlerweile von Andreas Kirsten. Zum einen ist es ein sehr variables Rezept, ist schnell gemacht und ordentlich sättigend. Und dafür aber auch noch kalorienarm.
Also ich rieche schon auf jeden Fall ein paar Kräuter, Gemüse, sehr, sehr lecker. Wir haben hier Lachs, also bestimmt auch sehr eiweißreich und damit sättigend, oder?
Genau, Lachs ist sehr eiweißreich und Lachs ist ja eine Fischsorte, die auch vielen Menschen schmeckt. Also deswegen gerne nachkochen. Enthält zudem, gerade wenn ich irgendwie entzündliche Erkrankungen oder unter entzündlichen Erkrankungen leide, viel Omega-3-Fettsäuren, die wirken entzündungshemmend. Das ist eben das gute Fett. Und dann kommt noch das gute Eiweiß dazu. Also wirklich wunderbar, um doch schnell satt zu werden.
Ja, und diesen Lachs, den wickelt man dann zusammen mit Gemüse. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was haben wir denn hier? Lauch, Möhren, eine sehr, sehr große, wow, Spitzpaprika. Und Pilze haben wir hier noch.
Genau, Pilze.
Knoblauch,
Fleisch des Waldes.
Ja.
Liebe ich sowieso. Also auch da haben wir nochmal eine Eiweißquelle, die uns satt macht. Und ja, also bitte, der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Also nicht zwingend muss man diese Gemüsesorten nehmen. Man kann sich das aussuchen. Aber die Kombination, die wir hier jetzt haben mit dem Lauch und den Champignons und der Paprika, also schön bunt auch, was eben dann auch noch das Auge anspricht.
Das Auge und natürlich hat man dann wieder das, was ihr auch, ihr wollt ja auch immer gerne bunt, dass man eben von allen Nährstoffen auch ein bisschen was hat. Und genau, dann sehe ich hier noch Olivenöl, natürlich das Gute und Kräuter der Provence. Ja, so ein Allrounder, ne?
Ja, also das ist wirklich der Clou bei vielen, denn ich würde jetzt mal fast behaupten, dass die meisten sich nicht an Gemüsegerichte ranwagen, weil sie sagen, es schmeckt zu fad und langweilig. Und da sind die Gewürze wirklich der Clou. Und als Beispiel ist natürlich sowas wie Kräuter der Provence oder italienische Kräuter, wo es eben schon eine fertige Gewürzmischung ist, ganz hervorragend. Also damit kann man fast alles, was man, was einem vielleicht nicht so schmeckt, noch schmackhafter machen. Und denn hier haben wir jetzt zum Beispiel bei diesen oder gerade bei Kräuter der Provence ist Gott sei Dank kein Salz extra dabei, keine Geschmacksverstärker dabei, kein extra Zucker dabei. Also dementsprechend darf man da sehr, sehr viel von verwenden. Also ja, man kann es als Dressing natürlich nehmen, in Kräuterquark oder jetzt hier in unser Gemüsepäckchen dazu packen. Also wie man möchte, gerne ausprobieren.
Genau, also ich vielleicht noch mal kurz, wie man diese Gemüsepäckchen dann macht. Man packt eben den Fisch mit dem Gemüse zusammen in Backpapier und das wird dann einfach im Ofen gegart.
Genau, also im Backpapier ein bisschen Olivenöl oben drüber. Man kann auf den Lachs noch ein, zwei Scheiben Zitrone geben. Gibt natürlich noch mal den letzten Pfiff und schmeckt hervorragend.
Das habe ich auch letztens gelernt, dass Limette und Zitrone quasi natürliche Geschmacksverstärker sind.
Ja.
Haben wir wieder was gelernt, würde ich sagen. Also Hunger ist nicht gleich Hunger. Und um satt zu sein, muss man sich einfach auch ein bisschen Zeit lassen und dem Bummelzugkörper einfach dann auch seine Zeit geben. Vielen Dank, liebe Silja.
Sehr gern.
Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Gesa Lütten und ich bin Julia Demann. Ja, und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gern, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und empfehlt uns auch gern weiter. Ich bin mir sicher, ihr kennt Menschen, die nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind, ja, und vielleicht auch mit anderen Gewohnheiten oder Verhaltensweisen nicht so ganz zufrieden. Auf unser Verhalten und ganz viele andere psychologische Phänomene guckt auch der Psychologie-Podcast Wie wir ticken von meinen Kolleginnen und Kollegen von Radio Wissen und SWR 2 Wissen.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Also hört da gerne mal rein, wirklich spannender Podcast, wenn wir uns selbst und auch unsere Mitmenschen ein bisschen besser verstehen wollen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.